When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
Ich finde, da ist ein fundamentaler Punkt drin, weil gerade diese kleinen Unternehmen, die jetzt ja auch die großen Plattformen hochgetrieben haben, die so gut performt haben in der Krise, zeigen ja, wirb oder stirb. Das ist die Sache.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich sehr darauf, auch in 2021 mit dir aus den zahlreichen Herausforderungen frische Limonade zu pressen. Unser Thema heute: Marktdynamiken von digitaler Werbung. Immer wieder werden wir als Mediaagentur gefragt, wie groß ist eigentlich der deutsche digitale Werbemarkt? Wie viel wird in die jeweiligen digitalen Kanäle investiert? Neben diesen Kennzahlen interessieren sich unsere Kunden für die Wirkung, Qualität und Effizienz von digitaler Werbung. Meine heutigen Gäste sind Experten für digitales Marketing in Deutschland. Sie sind langjährige Protagonisten im digitalen Marketing, Vorreiter der programmatischen Werbung und betrachten vor allem die Makroebene mit Trends, Budgetentwicklungen und Marktstandards. Ich freue mich riesig auf Dr. Daniel Knapp und Sascha Jansen.
Da haben wir ja quasi jetzt nach dem ersten Filmtitel Terminal am Anfang des Podcasts schon den zweiten mit Lost in Translation.
Daniel ist Chief Strategy Officer bei Twins Digital sowie als Chefökonom für das Interactive Advertising Büro Europe tätig, wo er unabhängige Analysen und Trendprognosen für den digitalen Werbesektor erstellt. Daniel ist Werbe- und Medienanalyst mit mehr als 15 Jahren internationaler Erfahrung. Schön, dass du heute bei uns bist, lieber Daniel.
Herzlichen Dank. Ich freue mich.
Daniel hat uns auch ein Limonadenrezept mitgebracht. Werbung ist von Trends getrieben, aber ohne Marktzahlen sind viele Trends nur Schall und Rauch. Marktzahlen sind wie ein roter Faden, der die Branche begleitet, Entwicklungen empirisch validiert und quantifiziert. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Daniel, und toll, dass du die Zeit gefunden hast.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich riesig.
Ja, unser zweiter Gast ist Sascha Jansen, den wir bereits aus Folge 11 kennen. Sascha ist Chief Digital Officer der Omnicom Media Group Germany und hat Ende 2020 den digitalen Werbemarkt auf über 10 Milliarden Euro taxiert. Saschas Limonadenrezept lautet: Marktzahlen sind nicht reine Wissenschaft, aber doch eine Wissenschaft für sich. Der beste Weg zum Durchblick ist die Neugierde, gepaart mit Erfahrung. Hallo lieber Sascha, schön, dass du bei uns bist.
Hallo Benni, freue mich dabei zu sein.
Super. Ja, und ich freue mich total über euren Besuch. Und dem Lockdown folgend nehmen wir virtuell auf, sehen uns über die Monitore via Teams, sitzen aber bei uns in den eigenen jeweils eigenen vier Wänden. Daniel, wie geht es dir? Wie bist du ins neue Jahr gestartet und was bewegt dich aktuell?
Sehr ungewöhnlich, Benni. Ich wollte eigentlich nur kurz zu Weihnachten von meiner Homebase in London nach Deutschland kommen, meine Eltern besuchen. Aber dieser Besuch hat sich nun bis ins neue Jahr ausgedehnt, denn kurz nachdem ich losgefahren bin, wurden die Grenzen geschlossen und nun sitze ich hier im verschneiten Aachen und warte darauf, wann ich denn wieder zurückfahren soll nach London, was ja gerade der globale Corona-Hotspot ist, also vielleicht nicht mehr die spannende Destination, die das noch vor vielleicht anderthalb oder zwei Jahren waren. Also so ein bisschen wie in diesem Film, wo der Protagonist am Flughafen ist und nicht rein und nicht rauskommt, warte ich hier und schaue den Schneeflocken beim Fallen zu.
Ja, da hoffe ich, dass du nicht bei Burger King irgendwie die Einkaufswagen zusammenschieben musst, um dir das nötige Kleingeld zu verdienen. Ja, echt spannend. Also da drücken wir die Daumen, dass du trotz Corona-Hochburg schnell wieder nach Hause kommst. Und Sascha, ja, ich glaube, bei dir ist es ein bisschen ruhiger, aber wie geht's dir?
Ja, eine ganz so heftige Terminal-Story wie Daniel habe ich nicht. Ich könnte sagen, ich bin im März letzten Jahres mal ins Büro gefahren oder wollte und bin seitdem im Homeoffice gestrandet. Aber das betrifft ja jeden. Die Situation ist gut. Man lernt ja irgendwie mit den Einschränkungen sich zu arrangieren und ist ja irgendwie auch flexibel, ne? Nicht, dass ich mir die Normalität nicht auch so zurückwünschen würde wie jeder andere auch, aber ich komme mit der Situation eigentlich auch ganz, ganz gut klar. Also alles, was so VUCA ist, volatil, unsicher, komplex und auch ein bisschen vielleicht noch Angst machen, da habe ich ein Stück weit auch ein bisschen, Vergnügen ist das falsche Wort, aber da komme ich ganz gut mit zurecht. Und außerdem haben wir auch Licht am Impftunnel, sodass wir glauben, können am so im Juni, Juli wird vielleicht vieles wieder viel, viel besser sein.
Drücken wir uns allen die Daumen. Kommen wir mal zum Thema. Ich habe es gerade schon gesagt in der Einleitung. Die Omnicom-Tochter Resolution Media hat Ende 2020 den German Digital Advertising Latecast veröffentlicht. In diesem wird die digitale Werbung von Display über Video, Affiliate bis hin zu Search auf inzwischen über 10 Milliarden Euro taxiert. Daniel, ist das ein realistisches Bild? Wie ist deine Einschätzung dazu?
Erstmal finde ich sehr gut, dass die Resolution diesen Ansatz gewählt hat, denn es gibt ja ganz verschiedene Perspektiven auf den digitalen Werbemarkt und oftmals sind das partielle Perspektiven, die auch von Partikularinteressen geleitet sind. Und der Resolution Forecast oder Latecast ist etwas breiter als andere. Er umfasst eben auch Plattformen, die normalerweise schlecht messbar sind, wie Amazon beispielsweise, macht einen Guest zu Facebook und Google. Und das sind alles natürlich große Unternehmen, die teilweise den digitalen Werbemarkt auch dominieren, die sich aber ja so konventionellen Marktgrößenbestimmungsmethoden entziehen. Und insofern fand ich diesen Aufschlag von der Resolution sehr gut. Hintergrund bei mir, ich bin seit 2007 in dieser Glaskugelwissenschaft tätig und versuche, den digitalen Werbemarkt, auch den Gesamtwerbemarkt zu bestimmen von der Größe und auch zu prognostizieren. Also wie geht es weiter? Und das ist wirklich eine Wissenschaft für sich, aber vielleicht, da kommen wir gleich auch noch ein bisschen zu, vielleicht auch mehr als eine Wissenschaft. Und Sascha hat schon angesprochen, was für ein Bauchgefühl man dabei auch braucht. Spannend finde ich, dass diese Marktzahlen, wir alle leben in diesem Markt, wir alle arbeiten in diesem Markt, aber diejenigen, die sich mit den Marktzahlen beschäftigen, also mit dieser Makroperspektive, der Vogelperspektive auf den Markt, doch relativ wenige Individuen sind. Und ich glaube, in Deutschland könnten Sascha und ich vielleicht an anderthalb Händen abzählen, wer sich wirklich da tief mit beschäftigt. Es gab einmal sozusagen den Godfather dieser Werbemarktbestimmung und Prognose. Das war ein Mr. Bob Cohen in New York, der klassisch ein Büro auf der Madison Avenue hatte, der damals bei McCann tätig war und dann hinterher bei Magna und der so verliebt war in Marktzahlen, dass er sogar nach seiner Rente noch ein Büro bei McCann hatte, ein kleines Kabüffchen, muss man schon sagen. Ich war da einmal drin in New York und hat jeden Tag doch noch die News gelesen und Dinge prognostiziert und versucht zu analysieren. Also es ist nicht nur spannend, es ist auch herausfordernd und für einige Leute ist es wirklich eine Lebensaufgabe, diese Marktzahlen zu bestimmen. Und Sascha, ich weiß nicht, ob du auch nach der Rente noch daran weiterarbeiten möchtest, aber ich fand eure Forecasts oder Latecasts sehr interessant.
Ach, für die Zeit nach der Rente hatte ich mir eigentlich was anderes ausgedacht, aber in der Tat macht das sehr viel Spaß, ne? Also wie es in dem Eingangsstatement, was Benny vorgelesen hatte, ja auch meinte, das hat viel von Forensik, da entdeckt man so wirklich die kindliche Neugier in einem. Man telefoniert die eine Person an und im Rahmen dessen, Daniel, hatten wir ja dann auch telefoniert. Das war ja auch ehrlicherweise der Auslöser, dass wir diese Konstellation in dem Podcast mal gewählt haben. Ja, man ruft den einen an, erfährt etwas, bekommt einen Hinweis, ruft doch da nochmal an, vielleicht kannst du da auch nochmal eine Quelle nachschauen und so baut sich das Ganze wie so ein Puzzleteil von Zeit zu Zeit immer mehr auf und ist auch nie zu Ende. Wenn das eine Puzzle fertig ist, kann man das nächste eigentlich schon fast wieder beginnen, denn wir sind ja in einer dynamischen Branche. Insofern, ja, vielleicht kann das auch nochmal ein Hobby sein, wenn der eigentliche Beruf irgendwann mal eines fairen Jahres zu Ende geht. Spannend, ich habe auch über dich ja überhaupt erfahren, dass es da auch so ein Godfather der Marktzahlen gab. Und tatsächlich aus den vielen Gesprächen, die ich hatte, waren unsere beiden durchaus längeren Telefonate sehr fruchtbar. Ne? Und da habe ich auch echt gemerkt, wie viel der IAB Europe da zu liefern hat. Und ich glaube, dass beim nächsten Cast, Latecast, kannst du schon mit meinem Telefonat rechnen.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Aber ich denke, du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, nämlich Puzzle. Ne? Wenn man mal überlegt, wie sehen außenstehende Marktzahlen, wie wird die Wurst gemacht sozusagen? Ist das eine Wissenschaft? Sind wir also alle Statistiker, die da leidenschaftslos große Datenberge crunchen? Oder ist das was ganz anderes? Und es ist wirklich meiner Ansicht nach auch ein Puzzle nach all den Jahren. Ich sehe es nicht als eine pure Wissenschaft. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass ein purer Statistiker oder Data Scientist, der aber nicht tief in dem Markt drin ist, vielleicht eine perfekte Methodik hat, dass diese Methodik aber die Realität nicht so gut abbildet wie jemand, der lange in der Branche ist und ein Bauchgefühl hat, wie der Markt funktioniert. Und Ich habe es genauso gemacht wie du in den Jahren. Ich habe mir Unternehmensreports angeschaut, die SEC-Filings von den Facebooks, von den Googles, habe mir in Deutschland die Unternehmensberichte von ProSieben, von RTL, von Ströer und anderen angeschaut, habe aber auch rumtelefoniert mit Marktkontakten, um versuchen zu kontextualisieren, was heißt denn, was in diesen Firmenberichten reported ist für den Gesamtmarkt? Ist das extrapolierbar oder nicht? Dann sieht man so spannende Dinge, wie wenn man auf den Analysten-Calls ist, die da quartalsmäßig stattfinden, dann sagt jemand, ja, der Markt war flach oder der Markt ist leicht gewachsen. Und jedes Unternehmen meint mit diesen qualitativen Dingen was anderes. Und man braucht die Erfahrung, um zu wissen, meint jemand mit flach 0% oder 2% und 3%. Und insofern sehe ich das schon als so ein Hybrid zwischen Wissenschaft, klar, man muss irgendwie empirisch arbeiten und rational, methodisch, aber man braucht eben auch dieses Bauchgefühl und die Markterfahrung, um Daten zu interpretieren. Insofern glaube ich, dass es nie eine absolute Wissenschaft ist, wie du auch in deinem Eingangsstatement gesagt hast. Und dass diese Puzzelei sogar gerade in der digitalen Welt noch mehr wird. Wir denken ja immer, die digitale Welt ist datengetrieben. Da müssen ja alle Daten auf der Hand liegen. Aber ich fand es wesentlich schwieriger, den digitalen Werbemarkt zu bestimmen, in der gesamten Größe, mit Programmatic, mit Amazon, E-Commerce und allem drum und dran, als, sagen wir mal, Fernsehen oder andere Branchen, die eher datenarm gelten in der planerischen oder in der Optimierungswelt.
Du hattest, glaube ich, in unserem Telefonat, meine ich, sogar diese drei Begriffe genannt, die sich wie so ein Dreieck spannen, im Rahmen dieses Dreiecks man eben diese Zahl finden muss, nämlich das Wissenschaftliche, also das Algorithmische, Stochastische, dann Alchemie, auch so ein bisschen, vielleicht lässt man manchmal hier und da auch mal die Formel weg und geht mit anderen Mitteln ran. Und das dritte halt auch Educated Guess. Also sprich die Erfahrung, das Bauchgefühl der Person, die in der Branche drin ist. Ich würde ein bisschen gern mehr von dir auch heute noch erfahren, in diesem Dreieck, wie weit vielleicht auch die Pole davon sind. Also welche Gewichtung gibt es da? Ändert die sich? Gibt es Studien, die mehr von der Wissenschaft, andere, wo vielleicht eher mehr reine Educated Guess drin ist? Was hast du da bis dato schon so an Erfahrungen gemacht?
Das ist ein ganz interessantes Thema, denn viele von diesen Marktgrößenbestimmungen und Prognosen werden ja von Analystenhäusern gemacht, die ja auch ein Geschäftsmodell haben. Und da gibt es extrem viel Smoke and Mirrors. Also da werden komplexe Methodiken angepreist, die dann den Kunden vorgestellt werden. Und je mehr Variablen reingezogen werden, desto besser wird der Forecast oder der Latecast und so weiter.
Lass mich raten, da ist auch oft der AI da drin, nicht wahr?
Genau. Und natürlich, genau, ganz viel KI. Aber wenn man mal wirklich guckt in diese Wurstfabrik, dann sieht man, dass es eigentlich ganz anders funktioniert. Und ich habe auch mal angefangen, damals wollte ich den Mobile Advertising Market bestimmen und dachte, oh, das hängt von ganz vielen Dingen ab. Also wie viele 3G oder 4G Subscriptions gibt es im Markt? Wie schnell sind die Übertragungsraten? Welche Geräte haben eine Installed Base im Markt? Android, iOS und so weiter. Und da haben wir ein Marktmodell aus vielleicht 15 verschiedenen Indikatoren gebaut und es hat im Prinzip nur Unsinn ausgespuckt. Und wir sind dann auf ein wesentlich einfacheres Modell gekommen, was eher in Richtung Educated Guess ging und Common Sense vor allem, wo wir Unternehmensreports durchgegangen sind und extrapoliert haben. Und das war wesentlich valider als das, was dieses komplexe Modell machen konnte. Generell gibt es eine Regel, die ich gesehen habe. Und da kommen wir gleich auch noch zu. Werbemarktwachstum korreliert sehr stark mit makroökonomischen Trends. Und wir wissen, wenn wir langfristige Prognosen erstellen wollen, dass wir gucken müssen, wie korreliert Werbung mit dem Bruttoinlandsprodukt. Das ist wunderbar, um, sagen wir, einen 5-Jahrestrend zu extrapolieren. Aber kurzfristig klappt das nicht so gut, weil kurzfristig zyklische Faktoren, strategische Faktoren, was genau in dem Unternehmen passiert, wie Werbetreibende spontan reagieren, wesentlich ausschlaggebender ist als diese makroökonomischen Indikatoren. Und es gibt viele Leute, die sagen, nun ja, diesen Prognosen kann ich eigentlich nicht trauen. Wenn man sich mal anschaut, Charts von einigen Firmen, die gehen immer von kleiner Markt unten links bis sozusagen riesiger Markt oben rechts. Das ist so linear extrapoliert. Dabei muss man aber sagen, dass gerade Prognosen auch nur indikativ sein sollen. Sie sollen nie die absolute Wahrheit beschreiben, sondern sagen, wo es generell hingeht. Also Educated Guess, Alchemie, Wissenschaft, da Das hängt nicht nur davon ab, wie die Wurst gemacht wird, sondern auch, wie die Wurst dann gegessen wird. Also was fängt man an und welche Insights zieht man aus diesen Prognosen heraus? Und das wird oftmals außer Acht gelassen, finde ich.
Unser Cast heißt ja ganz bewusst nicht Forecast. Wir wollten ja auch gar nicht diese Aufgabe erfüllen. Wir haben ihn Latecast genannt. Ich glaube, ein Begriff, der es gar nicht gibt, genau genommen. Um einfach mal ein Bild zu geben für das, wo wir bis dato kein anderes vollständiges Bild woanders gesehen haben. Und auf der Suche nach den Daten und den Infos, als wir uns auf die Suche gemacht haben, da haben wir im Grunde ja zu der vom OVK veröffentlichten Zahl für Display und Video die weiteren Paid-Media-Disziplinen hinzu addiert. Was uns eigentlich aufgefallen ist, was wirklich schnell ins Auge fiel, dass die Hauptherausforderung eigentlich ist, Duplikationen zu eruieren, identifizieren und dann zu schauen, dass man nicht eben etwas aufaddiert, wo es Schnittmengen zu gibt. Mich würde interessieren, Daniel, ob das eigentlich die Hauptgefahr ist, aus deiner Perspektive, du bist ja viel tiefer in dem Thema drin und viel langjähriger, oder ob es noch andere Gefahren gibt beim Casten, ob es late oder vor, den Punkt wirklich zu treffen.
Ich glaube, da tauchen wir direkt in dieses komplexe Thema der Definitionen ein. Und wir haben ja gerade im digitalen Bereich, wenn wir uns mal so die Demexco-Crowd anschauen, das Problem, dass wir als Branche sehr hypegetrieben sind und schnell neue Begriffe in die Welt reinwerfen. Und wenn die dann einmal in der Welt drin sind, dann kann man die auch da schlecht wieder rausholen. Und da kommt man schnell in eine Situation, wo jedes Unternehmen, und teilweise auch eben Geschäftsmodell motiviert, das gleiche Thema mit anderen Begriffen belegt. Wenn man sich mal anschaut, Connected TV, Smart TV und so weiter beispielsweise, da versteht jeder was anderes drunter. Und wenn wir die Marktgröße bestimmen wollen, dann müssen wir erstmal uns durch dieses Definitionsdickicht schlagen. Und alleine, wenn unsere Machete dafür nicht scharf genug ist, dann haben wir schon oft ein Double Counting, dass vielleicht bei Connected TV einige Dinge noch im normalen oder traditionellen Fernsehen drin sind, andere vielleicht im Online-Video-Bereich und so weiter. Und ich glaube, man hat nicht nur dieses Problem des Double Counting, sondern dann auch, wie repräsentiere ich den Markt denn in fairer Weise? Ich will ja vielleicht zeigen, dass Connected TV stark wächst, aber wenn wir uns anschauen, wie werden bestimmte Mediengattungen auch gekauft, also von der Sales-Modell-Perspektive, macht es Sinn, das separat zu betrachten oder muss man das nicht alles als, sagen wir, ein Total Video betrachten? Sagen wir, wenn ein Werbetreibender Linear TV, Connected TV und Digital Video kauft, gemeinsam in einem Bundle, kann man das wirklich dann hinterher herausklamüsern, was wozu gehört. Also das, finde ich, ist ein riesiges Problem. Aber es gibt, Sascha, auch andere. Und da bin ich auch daran interessiert, wie ihr das gelöst habt. Also gerade was das Thema Blackboxes und der Plattformen angeht. Also da habe ich mich lange mit auseinandergesetzt, mit Unternehmensreports und so. Aber es ist ja sehr schwierig, sagen wir mal, was ein Facebook und ein Google global machen, das ist öffentlich. Aber was sie nun in Deutschland machen, ist natürlich schwierig zu bestimmen, und weil viel ja auch nicht über Agenturen läuft, sondern Direktkundenspendings sind. Und Facebook hat über 8 Millionen Kunden. Da würde mich immer interessieren, wie habt ihr das denn gelöst in eurem Latecast?
Ja, also bei uns ist der dritte Aspekt von den dreien, der überwiegende, ne? Der Educated Guest, der Bauch, der reinkommt. Wir haben gar nicht so sehr eine eigene Wissenschaft da reingebaut, sondern eigentlich die Wissenschaften, die anderen geliefert haben, zu diesem Gesamtbild zusammengesetzt. Und auch immer wieder hinterfragt. Das war dann eigentlich unser Hauptinstrument, wirklich inquisitionshaft nachzufragen, was ist da drin, wie kamt ihr dazu? Sag mir bitte ganz transparent jetzt an der Stelle, ist das eine Zahl, die ihr reportet bekommen habt? Oder ist das eine Zahl, die ihr schon selbst geschätzt habt oder die ihr übernommen habt aus einer Schätzung? So kamen wir ja auch übrigens zusammen, ne? Aus der Frage beim ZAW, wo zum Beispiel auch dann die Zahl für Classified herkam. Quelle ist IAB. Könnt ihr mir mehr dazu sagen? Nicht wirklich. Da, gut, dann reifert zum Hörer und rufen den Herrn Knapp in London an. Und so kam er dazu. Ne? Bei uns ist, wie gesagt, die Wissenschaft nicht das Vordergründe gewesen. Wir heben ja ehrlicherweise mit dem Late, wir sind die Resolution Media, die Omnicom. Wir sind kein Verband und wir sind auch kein Research Institut an der Stelle dafür. Wir haben, wie gesagt, das Bild zusammengesucht. Ne? Und darum, wir haben eher den Bauch da reingegeben als die Designs an der Stelle.
Und wie sieht das mit dem Bereich Programmatic aus? Ich komme nochmal zurück auf das Thema Programmatic generiert ja so viele Daten eigentlich wie kaum eine andere Mediengattung. Wir ertrinken ja fast in Daten. Ich habe das Gefühl, dass das eher so, das sind operative und Performance-Daten und Marktdaten bekommt man fast kaum. Und wenn man sich mal anschaut, was so, sagen wir, an den Börsen gelisteten Programmatic Companies, was die so berichten, die reden dann immer von einem Hockeystick-Growth in Connected TV und in anderen Bereichen, aber sprechen immer nur von Impressions oder von Inventarzuwachs, aber nie wirklich von der absoluten Marktgröße. Wie seid ihr da an Zahlen rangekommen oder wie habt ihr da auch sozusagen hinter diese Smoke and Mirrors geschaut?
Tatsächlich mit dem ähnlichen Ansatz und interessanten Aspekt, den du ansprichst. Es hat was Skurriles. In einer Zeit, als wir viel weniger Daten produziert haben in der Werbewirtschaft, waren Zahlen über den Markt im Zweifel vielleicht noch mit weniger Fragezeichen versehen als heute, wo sehr viele Daten produziert werden, man sich aber sehr viel schwerer damit tut, eben zu identifizieren, wo hört das eine auf und wo fängt das andere an. Mal ein Beispiel zu geben, wenn man heute einen Kunden fragen würde, wie viel Prozent deiner Kampagnen oder deines Investments in digital ist programmatisch, dann würde mich nicht wundern, wenn bei einem und denselben Kunden drei Personen drei völlig verschiedene Werte sagen würden. Der eine wird zum Beispiel sagen, naja, Programmatic, das ist doch das, wo wir bei Display mit so einer DSP arbeiten. Wie viel Prozent war das nochmal? Ah ja, 20%. Der nächste wird sagen, ja Moment, wir machen doch auch Facebook-Ads und wir machen auch Search. Das ist doch irgendwie auch programmatisch, nicht wahr? Da ist doch ein Self-Service-Tool dabei, es läuft sehr datenbasiert ab. Das kann man doch wirklich guten Gewissens als Programmatic definieren und schwupps kommt eine ganz andere Zahl hinaus. Der nächste sagt sich vielleicht auch hier wieder, Educated Guess, kommt aus der Branche, kennt sich aus. Man denkt schnell, Moment, ich buche da zwar eine Insertion Order, aber ich glaube, dass dahinterliegend durchaus programmatische Prozesse wieder angewandt werden. Dann kann man auch in sowas wie Pathmatics reinschauen und Indizien bekommen, bei welchen Schaltungen vielleicht auch gewisse Technologien zum Einsatz gekommen sind, die dafür sprechen, dass das wohl programmatisch abgelaufen ist. Diese Art von Hinterfragung haben wir wirklich sehr intensiv, ich auch persönlich unter anderem, in den Tagen und Wochen vor dem Latecast gemacht. Ja. Und ja, das wird immer noch nicht perfekt sein, aber ich glaube zumindest, dass hier Bauch und Nachfrage und Wissenschaft sich zu einem einigermaßen vernünftigen Bild addiert haben. Aber das war eben augenöffnend, wie weit man heute hinterfragen muss, weil wenn man nach einfachen Angaben fragt, erlebt man auch, dass da oftmals nur Zahlen von woanders übernommen worden sind und das Hinterfragen nicht an jeder Stelle passiert ist. Das fand ich sehr interessant und übrigens auch dann vor dem Hintergrund, was ist denn der Wert von den Marktzahlen? Ich meine ja schon, dass die Marktzahlen unglaublich wichtig sind für jeden als Orientierungsmessstab. Wenn ich nicht weiß, wie der Markt in gewisse Bereiche spendet, dann weiß ich ungefähr auch nicht, mich selbst einzuschätzen. Also sind die schon extrem wichtig. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es Stimmen gibt, die fragen oder die Hypothese aufstellen würden, wofür macht ihr euch da so viel Arbeit? Ist doch relativ egal, wie groß der Markt ist. Jeder sollte auf sich schauen. Das würde mich auch interessieren, Daniel, wie deine Perspektive darauf ist. Der Wert der Marktzahlen für den Markt.
Ja, genau. Also Leuten, die die Achseln zucken und sagen, wozu brauche ich Marktzahlen? Ich konzentriere mich auf mein eigenes Geschäft. Da würde ich mal vehement widersprechen und sagen, Marktzahlen sind ein extrem wichtiger roter Faden, um zu verstehen, in was für einer Branche operiere ich denn eigentlich? Gerade in der digitalen Werbung sind wir ja von Wandel getrieben etc. Und wir müssen erstens quantifizieren, welche von diesen ganzen Trends, die wir haben, sind überhaupt nachhaltig? Was ist Schall und Rauch und was entwickelt sich wirklich? Und sind diese ganzen Hype-Wörter, die wir haben, sind das nur Begriffe auf irgendwelchen Marketing-Slides oder steckt da wirklich Substanz und Wachstumspotenzial hinter? Dann auch fürs Benchmarking. Gerade auch, wir haben jetzt von Deutschland gesprochen, aber Vergleich. Wir haben ja auf der großen politischen Ebene dieses Thema Internet und Neuland in Deutschland, was ja immer noch nicht abgeklungen ist. Und ich war beispielsweise positiv überrascht, als ich jetzt länger als erwartet in Deutschland war, dass man plötzlich anfangen konnte, mit der Karte zu zahlen, dass man plötzlich nicht immer Bargeld mit sich rumtragen musste. Also das geht ja nun langsam auch hier in Deutschland los. Aber was ich damit sagen möchte, ist, es ist wunderbar, auch mal über den Tellerrand zu schauen und sagen, was machen andere Märkte denn richtig? Warum sind andere Märkte vielleicht digital weiter? Oder warum ist Programmatic in UK stärker als in Deutschland? Und dann die Frage, ist das gut oder ist das schlecht? Das kann ja auch gut sein, weil wir in Deutschland haben, glaube ich, da eine bessere Entwicklung gemacht, indem wir eine stärkere Zusammenarbeit haben zwischen der Buy- und der Sell-Side, wo das in USA und UK sehr stark einfach nur von der Buy-Side getrieben worden ist. Aber um sowas herauszufinden, braucht man Marktzahlen. Man braucht auch Marktzahlen, um zu sehen, wenn ich ein neues Unternehmen launchen möchte im Bereich digitaler Werbung. Es gibt ja so viele neue Themen jetzt, gerade mit Identity, Connected TV, E-Commerce und so weiter. Brauchen wir Marktzahlen, um zu verstehen, was ist der Addressable Market? Was ist die Wettbewerbsumgebung, in der wir uns bewegen? Also Marktzahlen sind für jede Branche wichtig, aber gerade in so einer schnelllebigen Branche, wo viele Hype-Begriffe an die Wand geworfen werden wie unserer, nochmal extra wichtig, würde ich sagen. Aber Frage zurück an dich. Ihr habt ja das als Resolution Media gemacht und andere Marktzahlen mit reingezogen. Was ist denn so, wie seht ihr die Unabhängigkeit von Marktzahlen? Also sind Marktzahlen unabhängig? Sind das dann, agiert ihr da sozusagen als leidenschaftslose externe Beobachter? Oder seht ihr auch, vielleicht dass gerade andere Marktzahlen auch als Marketinginstrument benutzen?
Ich glaube, wir sind so in diesen Themen drin, operativ. Wir sind, wie gesagt, kein Marktforschungsinstitut, was an die Zahlen auch wirklich vielleicht mit kühler Analytiker rangehen kann. Wir sind in dem Markt drin. Natürlich versucht man trotzdem, eine Zahl möglichst von diesen Faktoren freizuhalten. Aber es ging uns definitiv nicht darum, weil du gerade sagtest, gerade als Resolution Media haben wir diesen Latecast gemacht. Die Resolution Media zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie genau jene Disziplinen, die der OVK in seinem Report inkludiert, weniger, dafür aber andere im Daily Business betreut und da dieses Bauchgefühl über die Jahre hat entwickeln können. Mhm. Das war ja genau der Trigger, wo wir gesagt haben, an der OVK-Zahl haben wir nichts zu kritisieren. Wir könnten es auch schwerlich. Ne? Das hat Statista im Hintergrund gemacht, die sind mit dem Bereich mit Sicherheit kompetenter und haben all diese Science und Alchemie verwendet, von der wir vorher gesprochen haben. Wir haben halt einfach nur addiert, wo wir glauben, ein educated guess, ein gutes Bauchgefühl zu haben, nämlich Affiliate, auch das Thema Amazon, da auch zu sagen, Mensch, dann fragen wir doch mal nach beim OVK bzw. bei Statista, was von Amazon ist denn in euren Zahlen drin? Weil die machen ja nun auch Display und Video. Ja, die sind drin. Okay, gut, dann müssen wir also jetzt nur noch schauen, was bei Amazon in einem Nicht-Display- und Videobereich, was bei Amazon noch der größere ist, noch hinzukommt. Ähnliches bei Google. Insofern war für uns eben das waren die beiden großen Schnittstellen, Google für Search und Display-Video, YouTube und Amazon mit Sponsored Ads, aber eben auch Display- und Video-Ads auf den verschiedenen Properties, die sie haben, das abzugrenzen und zusammen Gesamtbild zu machen. Mhm. Auf die Frage zurück, ich glaube, ganz neutral sind wir da nicht. Also wenn die Zahl geschmolzen wäre im Vergleich zum Vorjahr, dann hätten wir bestimmt da Zähneknirschen das reporten müssen, weil es uns jetzt vielleicht auch nicht so gelegen gekommen wäre, aber zum Glück ist die Zahl ja steigend, also ist man in diese Situation erst gar nicht geraten. Aber tatsächlich, wir haben oft erlebt, dass da, also auch bei den Recherchen, dass da manchmal auch ein bisschen der Marketingpunkt dahinter steckte. Mhm. Also was wächst, ist gut und was zurückgeht, könnte vielleicht von dem Kunden verstanden werden als etwas, wo man vielleicht nicht mehr investieren müsste. Und diesen Effekt dann auch zu spüren und so akkurat wiederzugeben wie möglich, war sicherlich eine der Herausforderungen dabei.
Das hat mich eben an eurem Latecast beeindruckt, dass ihr die etablierten Zahlen, die im Markt akzeptiert sind, wie die OVK-Zahlen, übernommen habt, aber auch kritisch hinterfragt hat, was ist denn da jetzt genau drin und was ist nicht drin und so eben die Marktperspektive erweitert habt. Insofern ist das, wenn ich mir das anschaue, wie ihr es auch dargestellt habt, mit diesem Pie-Chart, so modular aufgebaut, wo sich jeder dann anschauen kann, welchen Bereich des digitalen Marktes möchte ich mir anschauen, alles oder eben nur bestimmte Komponenten. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass viele von den Marktzahlen, die so herumgeistern, Auftragsforschung ist. Das ist in Deutschland nicht so stark der Fall wie in England und USA, wo eben ein Unternehmen ein bestimmtes Ziel hat, ein bestimmtes Marketingziel und versucht, das eben durch Zahlen zu untermauern. Und das tut mir ein bisschen weh, weil dass die Objektivität, die diese Zahlen liefern können, irgendwo erodiert. Ne? Dass also, es werden Zahlen benutzt, weil Zahlen aussagekräftig sind und neutral erscheinen. Sie werden aber als Instrument benutzt, um, sagen wir, Connected TV zu überhypen, um Audio zu überhypen oder andere Dinge zu machen, die, die so der Realität nicht entsprechen. Und ich glaube, da kommen wir jetzt auch zu dem Thema des internationalen Blicks, ne? Und so das Thema Vergleichbarkeit von Marktzahlen. Hattet ihr auch mal geschaut, was so in anderen Ländern passiert und wie die deutschen Zahlen sich sozusagen gegenüber, sagen wir, den britischen, den amerikanischen, französischen verhalten?
Ja, nicht nur das, auch das, auch dieser internationale Vergleich war durchaus auch eine Motivation, das überhaupt zu machen. In einem Netzwerk, und das sind wir ja natürlich als Omnicom sehr international, gibt es natürlich auch öfter mal so Vergleiche oder Mensch, hier in Deutschland, wie ist denn hier euer Digital-Share? Ne? Und dann guckt man vielleicht in den ZAW, zumindest in den ZAW-Zahlen von 2019 und früher und findet dort die Zeile online. Irgendwann gab es auch die Zeile mobile noch dazu. Und da steht dann eine Zahl drin, ich glaube, die letzte, die ich im Kopf habe, war knapp 1,5 Milliarden. Dann rechnet man die mal eben im Dreisatz zu den rund 25 Milliarden Gesamtspend und da kommt ein Prozentsatz raus, wo dann als Antwort aus dem internationalen Network kommt, really? Das ist aber gering. Ne? Und wieso, wie viel habt ihr denn? Ja, wir sind eher Richtung 50%. Klar, was nicht stimmt. Ist in Deutschland wirklich so hinterher? Und nicht nur, dass das unangenehm ist in dem Moment, man hat irgendwie auch das ungute Gefühl, da werden Äpfel und Birnen verglichen. Ne? Ja. Und ja, wir haben jetzt nicht jedes der, weiß nicht, wie viele Länder gibt es in der Welt, knapp 200, da reinbezogen, sondern schon eher die wichtigeren, USA, UK und zwei der weitere. Aber das war auch insbesondere für uns die Motivation, sich das mal anzuschauen. Und so kommen wir jetzt ja momentan auch in Deutschland nach unserem Blick auf ungefähr 45%. Und das passt auch viel mehr in den anderen Kontext rein. Ja. Also, dass manche Länder ein bisschen progressiver sind, auch aufgrund ihrer vielleicht nicht so föderalen Struktur, die wir hier halt in Deutschland haben. Das ist irgendwie auch nachvollziehbar. Ein paar Prozent plus minus kann das sein. Aber dass ein hochindustrialisiertes Land wie Deutschland so weit weg ist, das konnte nicht passen.
Das sehe ich auch, dass es so im Prinzip so babylonische Strukturen gibt, dass Marktzahlen international überhaupt nicht vergleichbar sind. Schon vor allem daran, wenn man sich anschaut, Brutto und Netto. Das sind ja Themen oder Begriffe, mit denen wir uns auseinandersetzen. Dann gibt's, es gibt dann im Englischen heißt Brutto Gross. Ja? Aber das deutsche Brutto ist meistens das sozusagen Nielsen Brutto, was auf Englisch Rate Card heißt, also Preisliste. Ja, und das englische Gross, was als Brutto übersetzt wird, ist schon nach Rabatten vor Agenturkommissionen. Also es gibt sozusagen, muss man anschauen, in Europa alleine, wo ich ja, ich mache ja auch die Daten für, harmonisiere die Daten von 28 verschiedenen IABs, gibt es wahrscheinlich mehr Definitionen von Brutto und Netto als Länder. Ne, und da hat man Netto 1, Netto 2, Brutto 1 und so weiter. Und die Dinge sind absolut nicht vergleichbar. Und wenn man kein Experte ist und zwischen den Zeilen lesen kann, dann sind Marktzahlen im Vergleich oftmals absolut verwirrend. Und das versuchen wir mit unserer IAB-ADEX-Studie, die wir machen, wo wir auch die OVK-Zahlen nehmen beispielsweise, zu lösen, indem wir sozusagen eine harmonische Rate nehmen, um dieses ganze Marktzahlen-Orchester, was es da gibt, zusammenzubringen. Aber das alleine, diese verschiedenen Definitionen, das schafft so viele verschiedene Missverständnisse. Und ich kriege wöchentlich E-Mails, wo ich genau das erklären muss. Da könnte ich stundenlang drüber reden.
Da haben wir ja quasi jetzt nach dem ersten Filmtitel Terminal am Anfang des Podcasts schon den zweiten mit Lost in Translation.
Genau.
Ja, definitiv. Und ein anderer Punkt, der mir auch irgendwie wichtig war, also jetzt nicht ganz konkret mit dem Latecast zusammen, aber so grundsätzlich mit dem Thema Marktzahlen, ist auch, wie Budgeting vonstatten geht. Denn das hat ja oftmals auch mit dem sich Benchmarken an den Gegebenheiten drumherum zu tun. Und mir ist es mehr als einmal begegnet in meiner Mediaplanungskarriere, die jetzt auch schon ein paar Jahre umspannt. Zugegebenermaßen aber eher dann noch in der Vergangenheit, was vielleicht auch mit meiner Tätigkeit zu tun hatte, die sich gewandelt hat. Aber mir ist mehr als einmal begegnet, dass ein Budgeting so geschieht, dass es dann ein Digitalbudget und ein Klassikbudget gibt. Oder lassen wir es auch Digitalbudget und TV- und Printbudget nennen. Egal wie was jetzt, wie der Kunde das jeweils clustert, aber dazwischen sind die Grenzen fast wie betonierte Wände. Also ein Digitalbudget ist ein Digitalbudget ist ein Digitalbudget. Da kannst du Search gerne optimieren oder maximieren, weil das vielleicht den besten Cost per was auch immer hat. Dann kann dieses wachsende Budget zulasten von Display gehen oder Social. aber nicht zulasten von Print, nicht zulasten von TV, weil das ist wie eine harte Mauer woanders allokiert. Das hat mich immer ein bisschen verwundert. Ich hätte damals schon eher gesagt, warum macht man das nicht mehr nach Nutzungssituationen, nach der Notwendigkeit, Kampagnen nach Upper- oder Lower-Level zu definieren, wo vielleicht im Upper-Level TV versus Bewegtbild auf Streaming-Plattformen gemessen wird. Aber nein, es war digital und nicht digital. Wahrscheinlich gibt es noch andere Grenzen, aber wahrscheinlich ist jede von denen irgendwo auch immer ein bisschen künstlich und nicht ganz am eigentlichen Thema optimal definiert. Sieht man das auch auf IAB irgendwo wieder gespiegelt? Wie ist dein Blick darauf? Hat sich das gewandelt? Ist das vernünftiger geworden? Oder?
Wir sprechen da sehr oft drüber im IAB, in unserer Programmatic-Arbeitsgruppe beispielsweise oder in der Arbeitsgruppe Marktforschung, die unsere Zahlen unterstützt. Und da gibt es eben ja eine ähnliche Feststellung, wie die du gerade gemacht hast, dass Budgetdefinitionen oder Budgetallokationen weniger auf das Mediennutzungsverhalten ziehen, als darauf, wie die Branche funktioniert. Das heißt, wo bestimmte Kompetenzbereiche sind, wo es Rabattstrukturen gibt, wo es sozusagen operative Kompetenzen gibt, im Bereich Programmatic beispielsweise. Und wir haben schon oft versucht, auch eben durch Begleitung von Marktzahlen zu zeigen, dass das eigentlich nicht das Richtige ist und haben angefangen auch runterzubrechen, was meinen wir, wenn wir von digitaler Werbung sprechen? Und wir haben so eine Kategorie jetzt Pure Play Digital, also das sind Unternehmen, die digitale Werbung machen, die es vorher in der analogen Welt nicht gab. Aber dann gibt es ja auch, wenn man sich anschaut, Verlage beispielsweise oder Fernsehunternehmen, die ja auch digitale Werbung machen. Und wir versuchen das jetzt zweifach aufzuschlüsseln. Einmal, was sozusagen die Gesamtkategorie, sagen wir, Fernsehen ist, mit also linearem TV, CTV, Online-Video. Und dann separat aber nochmal eine Kategorie zu machen, Online-Video, die dann eben in die Online-Kategorie reingeht. Also hier, weiß nicht, wie viel Marktzahlen machen können, aber wir versuchen eben, dadurch, dass wir den Markt anders darstellen, auch Anreize zu geben, ein bisschen anders zu denken und nicht nur in diesen Silos, wo bestimmte Lego-Klötze hin und her geschoben werden, weil es bestimmte Budgetverantwortlichkeiten oder Silo-Expertise gibt.
Also man sieht schon eine gewisse Dynamik auch beim Budget-Setting. Wir haben es ja auch schon mal thematisiert in unseren Gesprächen zuvor, Daniel. Und das ist ein Thema, wo man sagt, das müsste man eigentlich auch mal in so einen Podcast hier nochmal reinbringen, dass es, die Gedanken waren zu interessant, dass man sie nicht teilen sollte, dass man auch eine andere Dynamik erkennen kann, nämlich, dass die volkswirtschaftlichen Parameter und die Werbung ein anderes Bild heute ergeben, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Ja.
Da hattest du gerade ein paar sehr für mich nicht nur interessante, sondern auch denkanstoßgebende Überlegungen formuliert. Vielleicht könntest du dann nochmal wiedergeben. Also, dass einfach Werbung nicht mehr so stark volatil mit Themen mitgeht, weil sie einfach scheinbar auch jetzt anders gemessen werden kann und anderen Return Investment zeigt.
Ja, ich reibe mir hier gerade die Hände, das kann man im Podcast nicht sehen, aber das ist wirklich eins meiner Lieblingsthemen. Und ich komme nochmal auf unseren Godfather Bob Cohen zurück. Wir haben nämlich dank Bob Cohen, zumindest für die USA, Werbemarktzahlen, und da müssen wir uns jetzt mal festhalten, zurück zum Jahr 1900. Also wir haben jetzt 120 Jahre Werbemarktdaten. Was man damit an statistischen Korrelationen machen kann, ist natürlich ein absoluter Traum. Und wir haben gesehen, dass so bis zur Finanzkrise eigentlich, 2008, 2009, es immer eine sehr starke Korrelation gab zwischen Werbemarkt und makroökonomischer Entwicklung. Also für die, die es nicht wissen, der Werbemarkt ist natürlich viel volatiler noch als die Gesamtwirtschaft und amplifiziert makroökonomische Trends. Das heißt also, sagen wir, die Wirtschaft schrumpft um 1%, wird der Werbemarkt um 3 oder 4 oder 5% runtergehen. Es gibt immer so einen Multiplikatoreneffekt. Und das war früher so, dass das in beide Richtungen der Fall war. Also wenn die Wirtschaft hochging, ging auch der Werbemarkt hoch. Wenn die Wirtschaft runterging, ging auch der Werbemarkt runter. Und dann so in der Finanzkrise, so haben wir gesehen, so Mitte der 2000er, dass diese Korrelation irgendwo nicht mehr so funktionierte. Das Erste, was wir gesehen haben, ist, dass wenn die Wirtschaft hochgeht, der Werbemarkt nicht mehr so wirklich hochgeht. Also Paid Media ist das. Und da kommen wir gleich noch drauf, warum diese Definition so wichtig ist. Aber dass, wenn die Wirtschaft runtergeht, der Werbemarkt auch richtig runtergeht. Und das hatten wir, wir haben jetzt drei Krisen hatten wir, also vor Corona in Europa, wo wir das gesehen haben. Einmal 2001 mit 9/11.com-Crash, dann hatten wir die Finanzkrise, Lehman, oder die Welt post-Lehman, wie Martin Sorrell immer sagt. Und dann hatten wir auch noch den Eurozone-Crash. Und das ist immer passiert. Werbemarkt ging richtig runter. Und jetzt müssen wir uns festhalten, weil die Analysen zu unserer Corona-Zeit, wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht wirklich über Corona sprechen in unserem Podcast, aber in dieser Hinsicht muss ich das Thema doch erwähnen, haben wir Folgendes gesehen, dass bei den traditionellen Medien diese Korrelation weiterging. Das heißt also, wir sehen in Gesamteuropa traditionelle Medien 2020 minus 23% ungefähr. Aber digitale Werbung plus von 2,8% ungefähr. Wir sehen also hier, dass digitale Werbung nicht mehr mitgeht mit dieser makroökonomischen Tendenz. Ein großer Faktor darin ist jetzt eben die Rolle von E-Commerce, von wandelnden Konsumgewohnheiten und so weiter. Wir müssen gucken, ob das langfristig der Fall ist, aber im Moment sehen wir hier, dass diese Korrelation, wie wir sie früher kannten, so nicht mehr funktioniert.
Und als wir uns schon darüber unterhalten haben, war ja der Punkt von mir direkt, das muss viel mit Always On versus Campaigning zusammenhängen. Gerade wie du es gerade meintest, wenn die klassischen Spendings teilweise um den Faktor X zur volkswirtschaftlichen Entwicklung hoch oder runter gehen, dann hat das oft damit zu tun, oh, da kommen jetzt schwere Zeiten, wir müssen ein bisschen das Geld bei uns halten, welches Geld ist volatil, das kann man schnell stoppen und schnell wieder einschalten, das ist Werbung. Vielleicht auch mit diesem, ja, da muss man ja auch ein Stück weit dran glauben, dass das Geld ausgeben an der Stelle irgendwann auch zum Geld einnehmen führt. Während aber im digitalen Bereich dieses Geld ausgeben und Geld einnehmen teilweise in Sekunden miteinander zusammenhängt. Das Stichwort Google Search beispielsweise, ein Begriff, auf einen Begriff präsent zu sein, zu bieten, das funktioniert ja ohnehin nur, das Geld fließt ja nur, wenn auch darauf geklickt wird. Und darauf geklickt wird, wenn eine Nachfrage für diesen Begriff da war, Krise hin oder Krise her. Also hat es viel mit Always On zu tun. Und der direkten Messbarkeit, der also auch kurzfristig in kurzen Zeitfenster erkennbaren Wirkungen eines Investments. Und der ist halt eher digital als im nicht-digitalen Bereich zu finden.
Ja.
Das macht total Sinn, was du mir da erzähltest. Und ich habe mich da sofort wiedergefunden mit dem, was wir dann auch bei unseren Kampagnen auch jetzt in den letzten, sagen wir mal, 12 Monaten wieder so erfahren haben.
Ja, wir haben ja lange jetzt, vielleicht 5 Jahre über das Thema Outcome-Based Buying gesprochen. Und wir haben nun in der Krise, die wir jetzt hatten, gesehen, dass das von der Theorie auch zur Praxis wird. Und eine wichtige Sache hier ist auch, dass wir uns anschauen, wer wirbt denn digital? Das sind ja nicht nur die großen Unternehmen, sondern das sind auch Mittelständler und kleinere Unternehmen. Und wenn man da sich mal die Finanzen anschaut, dann sitzt also Werbebudget ganz woanders auf dem Balance Sheet. Ja, das ist also nicht die notwendige Ausgabe, die man irgendwie machen muss, die dann irgendwie gekürzt werden kann und so weiter, sondern das ist die Cost of Doing Business. Das heißt, wenn du nicht wirbst, dann gibt's dich auch nicht, weil du eben diese Brand nicht hast. Und es gibt einige, das ist eine sehr kontroverse Diskussion. Es gibt ja so Marketing-Gurus, es gibt da Byron Sharp beispielsweise, dann gibt es Scott Galloway. Und Scott Galloway sagt, wir sind jetzt in dieser Post-Brand-Welt und so. Einige widersprechen. Aber ich finde, da ist ein fundamentaler Punkt drin, weil gerade diese kleinen Unternehmen, die jetzt ja auch die großen Plattformen hochgetrieben haben, die so gut performt haben in der Krise, zeigen ja, wirb oder stirb. Das ist die Sache. Und das haben wir noch nie so akut gesehen wie im letzten Jahr.
Jetzt wollen wir auch nicht die Corona-Situation jedes Jahr haben, um das auch noch lange Zeit validieren zu können, ob das so stimmt. Und ich glaube auch, keiner würde gerne diese Erfahrung, also jeder wird sofort eintauschen, dass wir nie Corona gehabt hätten, um diese Erfahrung für uns nicht zu machen. Aber wenn man dem etwas Positives, also Limonade entziehen möchte, diesen Zitronen war das so eine. Ne? Es hat uns, also eine, man kann ja diese Effekte auch nur dann erkennen, wenn die Situation so außergewöhnlich mal ist, dass sie zutage treten. Darum passt es auch so gut zu dem Podcast-Thema. Wenn es irgendeine Art von Zitrone gibt, dann ist es mit Sicherheit auch eine in diesem Bereich.
Ich möchte noch eine Good News loswerden. Also wenn wir sehen, Werbung wächst nicht mehr, wenn die Gesamtwirtschaft hochgeht. Ich habe eben gesagt, Paid Media. Und das meinte ich ganz bewusst. Denn wir haben über Definitionen gesprochen, über Marktzahlen, über Werbung. Aber eigentlich ist der Begriff Werbung oder Paid Media, was ich als Werbung sehe, viel zu eng gefasst. Denn Budgets werden heute anders gemacht. Wenn man sich anschaut, sozusagen, was die Customer Experience ist, also wie schnell wird das T-Shirt geliefert, wie gut ist die Webseite und so weiter. Das kommt nun auch eben aus Marketingbudgets. Und wenn wir diese Arten von Spending, was teilweise ja auch so Digital Transformation Spending ist und so weiter, wenn wir das reinrechnen und drauflegen auf Paid Media, dann sehen wir wieder, dass der Markt mit der Gesamtwirtschaft wächst. Aber dass das Verhältnis generelles Marketing, Experience, Design und so weiter und Paid Media sich verändert. Und dass die beiden in Zukunft eigentlich wesentlich mehr auch im Zusammenspiel agieren müssen und nicht wieder, wie du auch gesagt hast, digital analog als separate Töpfe.
Ich finde das ein super Statement am Ende, weil es ist genau die Symbiose, die kann man sicherlich im Digitalen sehen und da wird sie so schön augenscheinlich. Man sieht sie natürlich auch grundsätzlich zwischen Marketing und Vertrieb, dass da das Zusammenwachsen immer notwendiger wird, auch im Organisationsbereich. Also total guter Punkt nochmal. Und für mich auch eine super Überleitung zu unserer Rubrik The Sweetest Lemon. Und wenn das für euch okay ist, würde ich euch sehr gerne einladen, jetzt zum Abschluss des Podcasts nochmal mit uns eure Sweetest Lemon zu teilen. Und heute finde ich und passt ja wirklich außergewöhnlich gut das Thema, was ist der entscheidende Wachstumstreiber für digitale Werbung als unsere Sweetest Lemon? Und Sascha, wenn du starten magst, würde uns total interessieren, was ist deine Sweetest Lemon? Wo siehst du den Wachstumstreiber für den unaufhaltsamen Erfolgskurs von digitaler Werbung?
Das ist jetzt konsequenterweise genau die Quintessenz aus dem zuletzt Gesagten. Outcome. Und für nichts anderes macht man ja die Werbung. Man hat ja nicht ein bisschen Geld zu viel und sagt, bevor ich es verschenke, packe ich es irgendwie in die Medien rein. Outcome von dem, was ich tue und Return on Advertising Spend, umso mehr da der Beleg gelingt und Kunden das auch genauso für sich wahrnehmen, umso mehr werden wir zu einem Wachstumstreiber von digital kommen, sodass die 50%, also sprich, wann ist digital auch größer als Klassik, dann auch was jetzt ohnehin passiert, bei 5% Restpunkten, die uns da bleiben, dass das sehr, sehr schnell vonstatten geht.
Prima, super. Daniel, was ist deine Sweetest Lemon?
Ja, wenn wir sehen, was so im Markt passiert ist, sagen wir, wir hatten Corona, dieses Ende von Third-Party-Cookies, Apples Änderungen zu IDFA, da würde man erstmal sagen, es sind da aber ganz schön viele saure Zitronen. Aber ich würde auch sagen, wie Sascha, wenn wir mal so ein bisschen zurückschreiten und sagen, der Markt hat Selbstheilungskräfte, wir sind ja eine sehr innovative Branche, dann sehe ich da einige nicht nur Sweetest Lemons, sondern welche, die wirklich so schon kandierte Zitronen sind. Und eine der wichtigsten Sachen ist wirklich, dass wir aufhören mit dem Silo-Denken. Dass digitale Werbung, das Marketing, das Vertrieb, dass das als Netzwerk gedacht wird. Und dass wir die Möglichkeit haben, zu attribuieren, dass wir Outcomes beschreiben können, damit die digitale Werbung weiter wächst. Und zwar nicht alleine, sondern eben in dieser Symbiose mit Vertrieb, in Symbiose mit anderen Marketingkonzepten. Und das heißt für uns als Branche aber auch, damit wir dieses Sweetest Lemon irgendwo vom Baum, vom Strauch abgreifen können, dass wir, das finde ich ganz wichtig, anders ausbilden müssen. Wir dürfen nicht den Silo Programmatic Expert haben. Wir müssen neue Arten von Marketern schaffen. Und das sind Leute, die verstehen, was ist CRM, was ist die Cloud, für die MarTech und AdTech nicht irgendwo verschiedene Welten sind, sondern die ja im Prinzip als neue Renaissance-Menschen nahtlos zwischen diesen Welten hin und her springen können. Und diejenigen, die das können, die Agenturen oder die Experten, die sowas anbieten können, die werden wirklich helfen, das Potenzial der digitalen Werbung dorthin zu bringen, wo es eigentlich sein sollte.
Wir arbeiten dran, Daniel.
Wir arbeiten dran, genau. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden für das für mich total spannende, auch visionäre und ja auch in Teilen aufklärende Gespräch. Ich glaube, ganz viele können sich da einmal dran orientieren. Wenn ich mal an unsere Begleiter im Markt, Recma, Convergence und Co. denke, können sich da wirklich auch von inspirieren lassen. Ich kann auch nur einladen zum Dialog, dass es doch bessere Methoden gibt, auch digitale Werbung abzubilden, als wie das heute passiert. Kommt gerne im Herbst wieder und vielleicht sind wir dann in Deutschland schon über 50%. Gebt uns eine Einschätzung, was ihr sonst beobachtet und ob wir mit den Sweetest Lemons, ob eure Sweetest Lemons da erhört wurden. Von daher ganz lieben Dank, lieber Daniel, für deinen Besuch.
Ganz herzlichen Dank.
Super. Und Sascha, witzig am Ende, die Parallelen zu deiner Folge 11 mit der Ausbildung, fand ich auch nochmal ganz spannend, dass das so unbeabsichtigt dann doch nochmal als Querverweis aufkam.
Prima, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank. Und dann auch dir, lieber Hörer, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen bzw. sind uns sicher, dass in dieser Folge wirklich vieles Relevantes für dich dabei war. Wenn du das auch so siehst, hör uns gerne wieder zu, abonniere uns gerne in den Podcast-Player deiner Wahl. Und wenn du tiefer gehende Fragen hast an Sascha oder Daniel, dann melde dich jederzeit gerne auf LinkedIn oder auf letsmakelemonade.de. Ciao, bleib gesund und bis bald.